Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen heute zu einem wirklich abenteuerlichen Ritt durch die frühen 90er Jahre, als das Ende des Kalten Krieges nicht nur Spione vor ganz neue Herausforderungen gestellt hat. Davon erzählt der Schriftsteller Christoph Magnusson in seinem neuen Roman Die Reise ans Ende der Geschichte. Und ich bin schon gespannt, wie er auf diese verrückten Figuren und Vorkommnisse gekommen ist. Zunächst wollen wir aber an den niederländischen Schriftsteller Cees 't Noteboom erinnern, der jetzt im Alter von 92 Jahren gestorben ist. Immer wieder wurde Cees 't Noteboom als Anwärter für den Literaturnobelpreis genannt für sein außergewöhnliches, eigenwilliges Werk. Jetzt ist der niederländische Schriftsteller auf seiner Lieblingsinsel Menorca im Alter von 92 Jahren gestorben und Carola Wiemers erinnert an ihn und überlässt ihm natürlich selbst das erste Wort.
Die ersten Deutschen, die ich in meinem Leben sah, fielen vom Himmel. Ich war 6 Jahre alt und stand neben meinem Vater, Hand in Hand, wie ich an jenem frühen Morgen im Mai 1940 auf unserem Balkon neben ihm gesessen hatte, als die Fallschirmspringer vom Himmel herabsanken.
1933 in Den Haag geboren, verlor der niederländische Schriftsteller Cees 't Noteboom bei der Bombardierung seiner Geburtsstadt 1945 den Vater, der für seine Prosa und Lyrik, für seine Essayistik und Reiseliteratur mehrfach ausgezeichnete, war ein Kosmopolit, ein Fernsüchtiger, den die Magie fremder Sprachen, Landschaften und Menschen lockte. Zum modernen Flaneur wurde er angesichts der Architektur europäischer Metropolen. Als Dandy ohne Geld durchstreifte er Amsterdam. 1995 schreibt er in »Die Sohlen der Erinnerung«:
»Im Flaneur wird sich die Stadt ihrer selbst bewusst. Sie sind zuständig für die Instandhaltung der Erinnerung. Sie sind Registrierer des Verschwindens. Sie sehen als Erste das Unheil. Ihnen entgeht nicht die kleinste Kleinigkeit. Sie gehören zur Stadt, die ohne sie undenkbar ist.«
Bereits in seinem Debütroman »Philipp und der Anderen« von 1955, in deutscher Fassung 1958 als »Das Paradies ist nebenan« erschienen, trampt der 18-jährige Protagonist ziellos durch Europa. Er ist ein rastlos Suchender, wie viele literarische Figuren Noteboom's. Alle ähneln dem Autor. Während er die Kontinente bereiste, entstand mit »Der verliebte Gefangene«, »Noteboom's Hotel« oder »Roter Regen« eine bizarre Reiseliteratur. Und, wie etwa in »Der Buddha hinter dem Bretterzaun« von 1986, eine mit Ironie auf Distanz gehaltene Figur des seltsamen Weltenbummlers.
Der eine Mann ist, das sieht man gleich, ein Reisender. Thailänder haben nichts bei sich, er schon. Er trägt eine Art Postbotentasche, in dem sich sein Unsinn befindet. Die Landkarte von Bangkok, Bangkok ist ein Land, sein Pass, sodass er ab und zu nachsehen kann, wer er eigentlich ist, seine rote, leinengebundene Kladde, in die er diese Reise beschreiben wird, sein Dies, sein Das, sein sonst noch was.
In Berlin und Los Angeles hat es der Niederländer Noteboom für längere Zeit ausgehalten. Das Reisen als existenzielles Vergnügen, Lebensart und sinnliche Wahrnehmung fremder Welten hat Noteboom bis zum Schluss betrieben.
Aber im Ende des Lebens sieht das Leben aus als nur das eine Leben. Dann sind all diese Momente von Wahl und Entscheidung sind dann vorbei. Dann hatte man die 1000 Möglichkeiten, man hat aber immer nur die eine gewählt, die dann alle zusammen dein Leben sind.
Cees 't Noteboom war das. Und bei mir ist jetzt meine Kollegin Katharina Borchardt. Sie ist Expertin für niederländische Literatur. Katharina, du hast ihn noch 2022 für ein Interview in Amsterdam besucht, für so einen niederländisch-flämischen Bücher-Podcast, Kopje Koffie. Da war Cees 't Noteboom schon 89 Jahre alt. Wie hast du ihn da so erlebt?
Ja, ich habe ihn da in seinem Haus besucht. Er wohnt nicht weit entfernt vom Amsterdamer Hauptbahnhof, in so einer ruhigen Stichstraße zwischen den Grachten. Das ist ein sehr schönes Haus, aber auch mit diesen typisch steilen holländischen Treppen, was damals schon sehr mühsam für ihn war. Dort lebte er zusammen mit seiner Frau Simone Sassen, die ist ja Fotografin, die hat auch schon mehrere Bücher für ihn und mit ihm zusammen illustriert, also mit Fotos. Und es war tatsächlich ein bisschen schwierig, ihn zu Hause zu erwischen, denn er ist in den letzten Jahren sehr viel auf Menorca gewesen, in seinem Haus dort, seinem zweiten Zuhause. Wir haben es eben gehört, da ist er jetzt auch gestorben. Und dort saß er zum Schluss dann wohl auch im Rollstuhl und hatte wohl auch Parkinson. Das erzählte der Autor Thomas Hermer van Voss. Der hat ihn 2025, also letztes Jahr, noch in Menorca besuchen können.
Und man sagt ja immer so, C.S. Notterbohm sei eigentlich hier bei uns in Deutschland berühmter gewesen als in den Niederlanden. Stimmt das überhaupt? Und wenn ja, woran könnte das denn liegen?
Ja, das ist tatsächlich so. Also die NOS, das ist sowas wie die niederländische ARD, die titelte gestern, ich zitiere das mal, C.S. Notterbohm werd vooral bewondert over de grens. Das heißt, C.S. Notterbohm wurde vor allem jenseits der Grenze bewundert. Das war der Titel, ja? Das heißt konkret in Deutschland. Und klar, er war natürlich auch in den Niederlanden eine Berühmtheit, hat da alle großen Preise gekriegt. Aber die ganz große Liebe, die erfuhr er sicherlich in Deutschland. Da hat auch der Surkamp Verlag schon zu Lebzeiten, also neben den ganzen Einzelausgaben seiner Bücher, schon eine Ausgabe der gesammelten Werke initiiert. Ja, Herausgeberin ist Susanne Schaber. Also sowas passiert normalerweise erst, wenn der Autor tot ist. Und daraus kann man schon schließen, dass Notterbohm für uns sowas wie eine lebende Legende war. Ja, und warum? Also Notterbohm war Generation Zweiter Weltkrieg. Wir haben es kurz im Beitrag auch schon gehört. Ist aber nie so ein großer Kriegsaufarbeiter gewesen, wie zum Beispiel Harry Mulisch. Deutsche Leser waren wahrscheinlich erstmal auch wahnsinnig glücklich, dass ihnen ein Holländer so unbefangen begegnete. Notterbohm sprach auch sehr gut Deutsch. Und er hat mit aller Seelen natürlich auch einen ganz großen Roman über das wiedervereinigte Berlin geschrieben.
Aller Seelen fiel mir auch sofort ein Rituale. Was sind denn noch so Bücher, mit denen er bei uns bekannt wurde?
Ja, da sind sicherlich, also mit ganz bekannt wurde er mit die folgende Geschichte. Man muss sich aber kurz vergegenwärtigen, dass das bei uns sehr spät alles kam. Also es gab schon so die eine oder andere frühere Übersetzung, also zum Beispiel sowas Rituale Philipp und die anderen haben wir auch gehört. Aber so richtig bekannt wurde er 1991. Damals erschien der Roman die folgende Geschichte und damals war das Marcel Reich-Ranitzky im literarischen Quartett, ne? Sehr wichtig damals. Der war hin und weg von diesem Buch und der bedauerte damals, dass er Notterbohm bislang noch gar nicht wahrgenommen habe. Und da war Notterbohm schon 58. Also das war wirklich eine späte Entdeckung, aber dann wirklich sehr, sehr stark und kraftvoll. Und ja, die Deutschen liebten seine flaneurhaften mobilen Texte, also die nicht so straffer Realismus sind.
Wir haben es ja auch gerade im Beitrag schon gehört, dass er so ein großer Reisender war und wirklich ein Weltenbürger. Er schrieb auch viel darüber, über das Unterwegssein. Und er ist ja jetzt eben auch in Amsterdam und Menorca zuletzt gewesen immer. Was waren denn so seine wichtigsten Themen? War das vor allem dieses Unterwegssein?
Ja, total. Sein Werk war geprägt durch dieses Unterwegssein. Das NRC Handelsblatt, große niederländische Tageszeitung, die schrieb gestern in ihrem Nachruf, Zitat, also mit C.S. Notterbohm sei der europäischste Autor der Niederlande verstorben. Also der ist viel gereist, der war auf allen Kontinenten. Wenn man sich alleine seine letzten Bücher, also seine allerletzten Bücher anschaut, da ist zum Beispiel dabei ein Tagebuch von Menorca, ein Reisebericht über Venedig, dann gibt es ein Buch über die Tierbilder im japanischen Tempel Kosanji, illustriert dann mit Fotos von seiner Frau und auch viele Gedichte. Also und auch die Romane, also es, auch darin gibt es viel Unterwegssein. Auch seine Romanfiguren sind viel auf Reisen. Das war schon in den allerersten Büchern so und auch ganz zum Schluss. Und ja, reisend dachte er viel nach über europäische Kunst, über Kultur, auch über japanische Kultur. Hat er eine ganz besondere Liebe und auch über Zeit und Vergänglichkeit.
Und er hat das ja offenbar auf ganz besondere Weise gemacht, denn er war immer wieder im Gespräch auch für den Literaturnobelpreis. Wenn da die Listen und die Wetten gemacht werden, was macht sein Werk so besonders?
Ja, das ist sicherlich diese Reflexivität, würde ich sagen. Also die Bücher sind alles andere als plotgetrieben. Die sind eher sowas wie ein anhaltendes Nachdenken, am liebsten in Bewegung. Steckt viel Kulturgeschichte drin, viel Kulturphilosophie, viel Reflexion über Kunst. Sein letztes, allerletztes Buch, das befasste sich mit dem Werk des italienischen Künstlers Giuseppe Pennone. Das war ein Essay und auch das ist wichtig für Cisnotobums Werk, also dass er auch wirklich durch alle Genres schrieb. Schrieb Romane, die sind am berühmtesten, aber er schrieb auch Gedichte, Essays und eben viele Reisereportagen. Und ja, so ein stilistisch offenes Werk, das ist für manche Leser vielleicht ein bisschen schwer zu greifen, aber im Grunde ist das die Besonderheit und genau das, was sein Werk, finde ich, auch so zeitgenössisch und zeitgemäß macht.
Katharina Borchardt, vielen Dank für diese Würdigung des Schriftstellers Cisnotobum, der jetzt im Alter von 92 Jahren verstorben ist. Und auf Deutsch ist sein Werk im Suhrkamp Verlag erschienen. Anfang der 90er Jahre, da sah die Welt für viele Menschen eine Weile lang richtig rosig aus. Die starren Blöcke waren zerfallen, der Kalte Krieg schien zu Ende zu sein und damit alles möglich. Für den Helden in Christoph Magnussons neuem Roman bringt dieser Epochenumbruch aber vor allem richtig viele Probleme mit sich, denn Dieter Germeshausen war Geheimdienstmitarbeiter und Doppelagent und der braucht jetzt dringend einen Plan B. Und auf was für haarsträubende Ideen er kommt, davon erzählt Christoph Magnusson in Die Reise ans Ende der Geschichte und ich freue mich sehr, dass er jetzt hier bei mir im Studio ist. Hallo, herzlich willkommen, Christoph Magnusson.
Hallo, Frau Gerg, guten Morgen.
In Ihrem letzten Roman, den ich auch sehr mochte, da ging es um so einen eigenartigen Künstler, einen Kunstverein und da jetzt geht es ins Milieu des Geheimdienstes und vor allem um diesen wirklich verschrobenen Spion Dieter. Was hat Sie denn gereizt, sich da mal so richtig reinzuschaffen?
Ja, also dieses Milieu hat mich schon lange gereizt, also das Spionagemilieu. Ich hatte nur das Gefühl gehabt, dass es in letzter Zeit ist das so ein bisschen hinten rübergefallen, weil man ja auch dachte, es gibt eigentlich diese Blöcke nicht mehr, der Kalte Krieg ist vorbei. Jetzt ist das doch wieder aktuell geworden und ich hatte, glaube ich, so intuitiv gedacht, dass das jetzt wieder interessant wird. Und hinzu kommt, dass ich dann selber auch immer mehr darüber nachgedacht habe, was man als Schriftsteller so erlebt, wenn man eingeladen ist auf irgendwelchen Empfängen oder sowas. Dann die Leute erzählen einem ja doch so einiges. Also gerade vielleicht, weil man als Künstler ja immer so ein bisschen außerhalb steht. Und ich war ein Jahr in Rom in der Villa Massimo und habe da nach vielen solchen Veranstaltungen gedacht, ach, jetzt hätte ich eigentlich auch anfangen können, so ein bisschen Spionage zu betreiben. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht sind Schriftsteller sogar die optimalen Spione. Ne?
Aber also, das müssen wir jetzt erstmal erklären, weil den Schriftsteller haben wir ja noch gar nicht eingeführt. Der heißt Jakob Dreiser und ist noch sehr jung und total erfolgreich. Ist er nach der Wende da durchgestartet und der Dieter heuert den irgendwie als Agenten an. Wie sind Sie auf so eine Idee gekommen und vor allem, wen hatten Sie bei diesem Jakob Dreiser außer sich selbst vielleicht vor Augen?
Ja, das ist, glaube ich, wirklich diese Überlegung gewesen, dass ich gedacht habe, Schriftsteller sind schon die idealen Spione eigentlich, weil also die können sich sonderbar verhalten, das wundert niemanden, die können an den sonderbarsten Orten ja auch auftauchen und man denkt dann einfach, ach, der recherchiert für ein neues Projekt. Die können 3 Tage sinnierend in einem Café auf ein Haus starren, sich Notizen machen, wundert sich auch keiner. Die können auf jeder Art von Party, von Empfang, von Gesellschaft auftauchen. Und da habe ich gedacht, eigentlich sind wirklich eben Schriftsteller die idealen Spione. Also vergesst James Bond, Schriftsteller können das eigentlich viel besser.
Und der geht ja auch richtig da drin auf. Der findet es richtig toll, da für den Geheimdienst zu arbeiten. Dabei scheint er ja, so wie Sie ihn vorstellen, eigentlich vorher auch schon alles zu haben. Was fehlt dem denn eigentlich, dass der auf diesen Thrill so abfährt?
Ja, ich glaube, das ist dann wieder so eine, ja, eigentlich eine Geschichte eben eines jungen Menschen, der eben so blauäugig, ein bisschen sehr, sehr optimistisch in die Zukunft guckt und der einfach merkt, die Welt verändert sich gerade ungemein, ne? Wie Sie ja schon sagten, das beginnt mit dem Fall der Mauer in dieser Zeit, also Fall des Eisernen Vorhangs. Da gab es ja gerade im Westen ganz viele, die wirklich gedacht haben, jetzt ist die Zukunft offen, es gibt ganz tolle Veränderungen, also im Ostteil von der Welt, da fand man das vielleicht nicht so wahnsinnig toll oder zumindest nicht nur. Aber es gab eben diesen großen Optimismus, gerade bei jungen Leuten aus dem Westen. Und dieser Jakob Dreiser, meine Hauptfigur, der will eben genau da sein, wo sich diese Zeit am meisten verändert. Der hat diesen Wunsch, ein Abenteuer zu erleben, am Puls der Zeit zu sein. Und deswegen findet er diese Spionage so interessant und dass der von diesem alten, abgehalfterten Doppelagenten abgeworben oder angeworben wird vielmehr. Das ist eigentlich der Beginn für ihn eines großen, großen Abenteuers. Also ich würde immer sagen, es ist eigentlich ein Abenteuerroman.
Finde ich auch. Aber dieser Jakob, der schleppt schon auch irgendwas mit sich rum. Also der hat irgendein Problem mit seiner Herkunft.
Ja, natürlich,
er landet
ja
dann bei seiner Tante, die übrigens auch, finde ich, eine herrliche Figur ist. Da wünsche ich mir jetzt schon mal bei Ihnen einen eigenen Roman nur über die Tante. Die finde ich schon sehr faszinierend. Was ist mit dieser Familie von dem Jakob Dreiser? Warum erzählen Sie uns das nicht?
Ja, das ist natürlich der düstere Hintergrund, wenn man so will, einer heiteren Geschichte, dass da natürlich ein Aufwachsen hintersteckt im Kalten Krieg, ein Aufwachsen also mit einer großen Negativität. Also Jakob Dreiser sagt an einer Stelle, er hatte jedes Mal, wenn er die Melodie der Tagesschau hörte, Angst als Kind, weil er dachte, jetzt wird verkündet, der Krieg hat begonnen. Diese lähmende Angst, die ja nicht nur sozusagen diese beiden Blöcke vom Ost und West einander erstarrt gegenübergestellt hat, sondern die auch die Emotionen bei ganz vielen Menschen natürlich gelähmt hat. Also so habe ich das ganz stark auch erlebt als Kind. Also das, solange dieser Kalte Krieg da war, haben die Leute eigentlich sehr viel so bei sich behalten. Und ich habe das in meiner eigenen Familie erlebt, dass zum Beispiel also mein eigener Großvater, der an der Ostfront war im Zweiten Weltkrieg, dann auf einmal als das losging und sich Russland wieder öffnete, auf einmal fing der an zu erzählen, hat vorher nie irgendwas erzählt. Das heißt, da ist irgendwie erst eine ganz große Angst, Negativität, die sich dann so ein bisschen entlädt oder zumindest in Bewegung kommt mit diesen 90er Jahren. Und deswegen finde ich das heute so eine interessante Zeit, dahin zurückzublicken. Das erklärt mir wahnsinnig viel über unsere heutige Zeit.
Ich wollte gerade sagen, man wird auch so ein bisschen, also mir ging es zumindest so fast melancholisch in Anbetracht dieser Aufbruchsstimmung, die Sie da uns nochmal so vergegenwärtigen. Ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern. Damals hätte man nicht gedacht, dass die Welt mal so aussehen könnte wie heute, oder? Wie geht Ihnen das?
Ja, das ist, glaube ich, auch genau, warum ich mich jetzt so mit diesen 90er Jahren beschäftigt habe. Also vor 5 Jahren haben mich die 90er Jahre gar nicht interessiert. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass es schon, egal wie man jetzt heute politisch das bewertet, was passiert, es ist auf jeden Fall eine Zeit, die uns erstens ganz viel erklärt darüber, wie die Welt heute ist. Also einfach dieses, was damals mit der Wiedervereinigung oder auch geopolitisch auf der ganzen Welt passiert ist, das definiert natürlich das, was wir heute haben.
Absolut. Jetzt muss man mal erwähnen, dass in Ihrem Roman auch wirklich super Nebenfiguren sind, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Wie gesagt, Dieter Germeshausen finde ich auch einmalig. Da dachte ich auch gleich, den könnte man sich super in so einem Spielfilm vorstellen. Hatten Sie da auch gleich irgendeinen Schauspieler vor Augen?
Ja, die könnte man sich, glaube ich, alle gut im Spielfilm vorstellen. Oder zumindest ich könnte das. Aber es wäre halt ein sehr teurer Spielfilm.
Weil wegen so den vielen Schauplätzen. Da wollte ich jetzt nämlich drauf kommen. Man macht da auch wirklich eben auch eine Reise. Wie hat der Roman ja auch im Titel, denn es fängt in Rom an, dann geht es nach Kasachstan, nach St. Petersburg, ins Rheinland und immer beschreiben sie das so, dass man das Gefühl hat, man ist mit ihnen auch dort. Sie sind ja auch jemand, der viel unterwegs ist. Greifen Sie da dann, wenn Sie so einen Roman anfangen, auf Erlebtes zurück oder machen Sie sich dann auch nochmal eine schöne Weltreise zur Recherche?
Ja, das ist eine verlockende Vorstellung, dass man immer diese Reisen dann macht, wenn man schreibt, aber es ist in erster Linie eigentlich so gewesen, dass ich an diesen Orten früher einmal gewesen war. Also zum Beispiel haben wir wirklich eben in meiner Schule in Hamburg, ich habe dann als zweite Fremdsprache Russisch gelernt, weil man eben damals gab diese, ja, eine riesige Begeisterung dafür. Und ich war dann wirklich als 15-Jähriger einen Monat in damals noch Alma-Ata, was ja heute Almaty heißt, die Hauptstadt von Kasachstan. Und da gab es wirklich die Sowjetunion noch. Ich bin da als 15-Jähriger so rumgeeiert. Und das hat natürlich auch ein bisschen in diesen Roman reingespielt.
Und in Rom waren Sie ja auch ein ganzes Jahr, glaube ich. Ne?
Ja, da in Rom war ich jetzt. Rom ist etwas besser erreichbar natürlich da.
Haben Sie da auch direkt Italienisch gelernt?
Ja, das mache ich eigentlich immer so. Also das ist ein wesentlicher Teil meines Schreibens, ist, dass ich neue Sprachen lerne, weil ich glaube, dass man dadurch so stilistisch einfach ein bisschen also frisch bleibt, weil man immer wieder neu auf die eigene Sprache guckt, wenn man eine fremde Sprache lernt.
Jetzt ist das Ganze ja wie alle Ihre Romane auch wahnsinnig unterhaltsam, amüsant und rasant und es spielt eben auch mit diesem Thriller-Genre. Da habe ich so gedacht, ob Sie so ein Fan auch von so Geheimdienstromanen selber sind. Lesen Sie sowas auch gerne?
Ich lese es gerne, ja, in der Tat. Wobei meine wichtigsten Leseerfahrungen jetzt, glaube ich, während ich das geschrieben habe, waren in der Tat die Abenteuerromane. Also ich habe ganz viel zum ersten Mal gelesen, was eigentlich so, was, wo man die Titel irgendwie eigentlich fast jedem geläufig sind. Der Graf von Monte Cristo zum Beispiel.
Großes Buch.
Die drei Musketiere, Schatzinsel. Solche Sachen hatte ich alles nie gelesen, aus irgendeinem Grund. Und das war eigentlich das, was mich interessiert hat. Also einen Abenteuerroman zu schreiben von einem jungen Menschen, der eben was erleben will. Und das führt ihn dann eben in die Welt der Spionage.
Und dann eben auch noch das Kunstwerk, aus einem Abenteuerroman auch eine Komödie zu machen. Denn ohne Humor gibt es keinen Christoph Magnusson, oder?
Nee, das ist mir schon wirklich wichtig. Also gerade heute. Also da finde ich wirklich, wir brauchen diese Perspektivwechsel. Es hilft uns, egal welches Problem wir haben. Wir starren immer zur Zeit, so wie die Kaninchen, auf die Schlange, auf diese Probleme. Aber das nützt uns gerade, glaube ich, gar nichts. Also wir brauchen diesen Wechsel, aus anderen Perspektiven darauf zu gucken. Und das kann natürlich erstens der Humor gut und zweitens die Literatur gut, uns in andere Köpfe reinzuversetzen.
Christoph Magnusson, vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Danke, Frau Gerg.
Der Roman Die Reise ans Ende der Geschichte von Christoph Magnusson ist beim Klett-Cotta Verlag erschienen. Übermorgen liegt er dann auch in allen Buchhandlungen, also gleich hingehen und vorbestellen. Das Buch hat 288 Seiten und kostet 25 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Tiere spielen ja für viele Menschen eine wichtige Rolle als Haustier oder auch wenn es um Tierwohl und den Klimawandel geht. Was aber passiert, wenn ein Mensch von einem Tier schwer angegriffen wird? Darüber hat die australische Feministin und Ökophilosophin Belle Plumwood ein Buch geschrieben, das jetzt aus ihrem Nachlass heraus erschienen ist. Es heißt Das Auge des Krokodils und Andrea Rödig hat es für uns gelesen. Frau Rödig, vor 40 Jahren, also 1985, wurde Belle Plumwood von einem Krokodil angegriffen. Ist das denn auch der Ausgangspunkt dieses Buchs?
Ja, sie geht darauf auf jeden Fall zurück. Und zugetragen hat sich das Ganze im Kakadu-Nationalpark im Norden Australiens. Die war damals Mitte 40 und eine sehr erfahrene Buschkennerin, muss man sagen. Und was dann passierte, sie ist im strömenden Regen allein in einem Kanu durch das Sumpfgebiet gefahren, verirrte sich dort, wurde mit ihrem Boot dann oder in ihrem Boot von einem mittelgroßen Leistenkrokodil, sie sehen wirklich furchtbar aus, diese Viecher, attackiert. Und dann versuchte sie sich eben springend in einen Baum zu retten und im Sprung packte das Krokodil sie zwischen den Beinen und zog sie unter Wasser. Und das Ganze passierte eben nicht nur einmal, sondern dreimal konnte Plumwood sich losreißen. Dreimal packte das Krokodil sie wieder, bis sie das dann in unglaublicher Weise dann doch schaffte, sie in diesen glitschigen Hang hinaufzuklettern. Und sie war schwer verletzt und wurde dann im Dunkeln von Rangern gefunden.
Das ist ja wirklich eine schreckliche, also richtig traumatische Erfahrung. Wie hat sie das denn verarbeitet und was macht sie dann auch daraus?
Ja, das erfährt man dann unter anderem in diesem Buch. Die Erzählung gar nicht so, aber eben das, was dann daraus wurde, nämlich, und das ist überraschend, Plumwood hat also Verständnis für das Krokodil. Sie fragt sich, wie kann es eigentlich sein, dass ich denke, mir als Mensch könnte sowas nicht passieren? Was für eine Hybris, was für eine Selbstüberschätzung. Und so macht sie eben was anderes, statt den Angriff so ganz konventionell in den Kategorien der Gegnerschaft von Mensch und Natur zu deuten. Das Raubtier, der böse Feind, der notfalls erschossen wird. Sie zieht daraus eine sehr konsequente Lehre. Wir Menschen sind Beute für Tiere, ist doch ganz klar. Wir sind Fleisch und wir werden gefressen. Und daraus entwickelt sie dann so ein ganzheitliches Naturbild, in dem wir dürfen die Natur keinesfalls bekämpfen, sondern wir müssen mit ihr in einen Dialog treten.
Und ist das nicht, klingt für mich so ein bisschen romantisierend, also wenn man so sagt, man muss in Dialog mit der Natur oder sogar aus der Perspektive des Krokodils denken, so nach dem Motto Identifikation mit dem Aggressor?
Ja, so ein bisschen. Manchmal kommt einem das so vor, jein. Aber sie nimmt halt beide Perspektiven ein, die des Raubtiers und die der Beute. Und sie versucht dann ganz genau zu verstehen, warum hat mich das Tier eigentlich angegriffen? Das tun leisten Krokodile normalerweise nicht, dass sie Kanus angreifen. Habe ich mich falsch verhalten? Ja, und ich bin in sein Gebiet eingedrungen. Es hat geregnet und so weiter. Und sie hat sich ja auch schon gewehrt. Also sie hat sich nicht einfach fressen lassen. Also sie hat gekämpft, ist geflohen. Aber sie wiederholt eben immer wieder das zweigeteilte Weltbild. Mensch hier, Natur da, Geist hier, Materie da. Das ist falsch. Und es verleugnet unsere Todes- oder den Tod und unsere Sterblichkeit. Also wir müssen Menschen ökologischer verstehen. Und ihre Position nennt sie dann eben auch, sie ist ja nun Philosophin, ökologischer Materialismus oder auch ökologischer Animalismus. Und das ist jetzt nicht so kühl materialistisch nach dem Motto, naja, wir werden gefressen und nach dem Tod ist alles vorbei, sondern eher so im Sinne eines Kreislaufs. Wir sind Teil, also einer Erd- und Ahnengemeinschaft. Und also da nimmt sie ruhig durchaus so indigenes Wissen und animistische Gedanken mit auf. Die Natur ist tatsächlich beseelt. Und da wird es dann schon auch so ein bisschen romantisch.
Und sich so in Tiere reinsetzen, ist ja auch ein großes Thema, wenn es um so ethische Fragen von Tieren geht. Stichwort Fleischverzehr. War sie denn eigentlich Vegetarierin?
Ja, das war sie, aber nur aus politischen Gründen, weil sie eben mit dem industrialisierten System der Fleischproduktion nicht einverstanden war. Dem strikten, prinzipiellen Vegetarismus, dem erteilt sie aber eine Absage, weil sie meint, die prinzipiellen Vegetarier oder Veganer, die verleugnen eigentlich die Tatsache, dass wir zu einer Erdgemeinschaft gehören, die sich gegenseitig ernährt und erhält. Also aus dem Dilemma kommen wir nicht raus. Also dass wir uns gegenseitig nutzen und benutzen. Und es geht eben nur um das Wie, also um das klare Bewusstsein. Wir sind genauso Fleisch wie die Tiere, die wir essen. Nahrung ist also Verwandtschaft. Und es braucht eine respektvolle, behutsame und dankbare Weise dieses Fleischverzehrs. Also das wäre Plumwoods Position sozusagen, ein Halbvegetarismus.
Hat sie das ganze Buch Das Auge des Krokodils überzeugt? Also kann man da mitgehen mit diesen ja doch ziemlich so grundsätzlichen Thesen?
Ja, man muss erst mal sagen, das Buch ist aus dem Nachlass herausgegeben und eine Sammlung verschiedener Texte. Und es ist das erste Buch von Plumwood überhaupt in deutscher Übersetzung. Also das ist schon mal super, dass es das jetzt gibt. Und ich war so ein bisschen enttäuscht, dass es nicht den originalen Text Being Prey, also Beute sein, von 1975 enthält. Also in dem Plumwood, da hat sie den Angriff tatsächlich detailliert beschrieben und auch wirklich auf eine ganz eigene Weise reflektiert. Und das Buch ist jetzt eine spät, und diese Version kursiert im Netz als deutsche Übersetzung, aber es gibt die nicht offiziell. Deswegen hatte ich gedacht, das ist vielleicht drin, ist aber nicht. Also im Buch ist eine spätere, bearbeitete Version. Die ist wesentlich verkopfter und sehr auf Thesen zugeschnitten. Also da war ich ein bisschen enttäuscht. Allerdings muss man eben sagen, das Buch gibt einen guten Einblick in Plumwoods ökologisch-animistische Philosophie. Und es ist eine total herausfordernde, inspirierende Lektüre. Also es gibt sehr viel Denkstoff da drin. Und ich muss nochmal sagen, man kann sagen, die Thesen zu Tierwohl und so lala, das kennt man schon so ein bisschen. Was bei ihr so interessant und auch so tief berührend ist, ist, dass sie das wirklich fühlt und auch als Person gelebt hat. Und das merkt man halt in dem Buch und auch in den anderen Geschichten, die sie da erzählt.
Andrea Rödig war das über Das Auge des Krokodils von Val Plumwood. Übersetzt hat das Buch Sigrid Ruschmeier. Erschienen ist es beim Verlag Mattes und Seitz. Es hat 160 Seiten und kostet 30 Euro. Olympische Spiele sind ja nicht nur Sportereignisse, wie man auch in diesen Tagen sieht, wo immer wieder Athleten, zum Beispiel aus den USA, die große Bühne nutzen für politische Botschaften. Dazu gehörte in der Geschichte der Spiele auch, dass immer wieder Minderheiten aufgetreten sind, wie die Sami im norwegischen Lillehammer, die Aborigines in Sydney und sogar in Peking waren alle 54 Minderheiten präsent. Anders jetzt in Italien, die ladinische Minderheit, die im Hauptaustragungsgebiet der Winterspiele zu Hause ist, hatte gehofft, dort ihre reiche Kultur der Welt vorstellen zu können, aber die Organisatoren haben gar nicht reagiert. Darüber möchte ich jetzt mit der Lyrikerin und Journalistin Ruth Bernardi sprechen. Ich bin mit ihren Klausen verbunden. Hallo Frau Bernardi, schön, Sie zu sprechen.
Bon dia, Dutschkan, Fide Gradlum, Vite. Guten Morgen und danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass Sie Zeit für uns haben. Frau Bernardi, wie verfolgen Sie das überhaupt da in Klausen, was bei der Olympiade passiert? Interessiert Sie das?
Ja, mich interessiert das sehr. Ich bin selber bis ich 20 Jahre alt war, Skirennen gefahren, denn ich bin aus Gröden. Und jetzt schaue ich mir alles im Fernsehen an, denn als Einheimischer vermeidet man die ladinischen Täler in diesen Tagen.
Verstehe, aber jetzt ist das ja schon eigentlich ärgerlich gewesen, dass es bei der Eröffnung der Spiele gar keine eigene Veranstaltung zur ladinischen Kultur gab, obwohl der ja ein großer Teil des Wettbewerbs im ladinischen Sprachraum stattfindet. Hätten Sie sich da was anderes gewünscht?
Ja, speziell die Vertreter von Anpezzo, das ist das Gebiet, das die Ausländischen alle Cortina nennen. Cortina ist für uns das nur der Friedhof, aber Anpezzo heißt es. Die waren sehr enttäuscht, dass die Sprache überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist. Man hat sie nicht einmal auf Ladinisch gegrüßt. Und so haben sie einige Aktionen gestartet, wie einen Online-Film, ein Kurzfilm haben sie gedreht oder die Flaggen rausgehängt, die ladinische Fahne, sagen wir so.
Das heißt, man hat einfach mal so ein eigenes Kultur- und Literaturprogramm auf die Beine gestellt.
Ja, Literaturprogramm ist zu viel gesagt. Das wäre natürlich sehr schön, denn es ist vor allem die Sprache, die uns unterscheidet von den anderen, von den Italienern, von den Deutschen. Und die müsste mehr unterstützt werden, um unsere Identität zu zeigen. Denn ich meine, der Tourismus und jetzt auch die Olympiade, die hat uns schon viel Reichtum und Sichtbarkeit und den Stopp der Abwanderung gebracht. Aber es stimmt einfach das Gleichgewicht nicht mehr. Es stimmt nicht mehr mit dem die Ausgaben, wenn wir bedenken, 131 Millionen nur die Bobbahn. Und wenn wir ein Buch auf Ladinisch drucken wollen, dann wird gesagt, oh, es ist zu wenig Geld hier. Und die Sprache bleibt einfach auf der Strecke und die Kultur und das Erbe der Ladiner.
Was müsste denn da passieren? Müsste es mehr Sprachkurse geben oder mehr eben auch vielleicht doch mal Literaturfestival auf Ladinisch? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich kenne nur, dass es ladinische Legenden gibt. Aber was gibt es denn da überhaupt, was wir lesen können?
Ja, die ladinischen Sagen sind sehr bekannt und das ist natürlich gut, denn das ist ein ganz, ganz starker Mythosreichtum. Ulrike Kindl, unsere Spezialistin, vergleicht das sogar mit den griechischen Sagen. Das ist natürlich außerordentlich. Aber die ladinische Literatur lebt zurzeit sehr gut. Wir haben auch Festivals, zum Beispiel jetzt im Mai wieder in Brixen. Die Südtiroler Autorenvereinigung organisiert ein Lyrik-Festival mit 5 Graubündnern, 5 Ladinern und 5 Friauler Autoren, mit Übersetzungen immer natürlich. Und in der Schule müsste Ladinisch einfach mehr unterrichtet werden. Mit 2 Stunden in der Woche Ladinisch kann man als erwachsene Ladinerin nicht die Muttersprache korrekt schreiben. Und das ist natürlich schade. Dann geschweige denn Literatur schreiben. Hm. Das ist natürlich nochmal. Ja.
Sie selbst, Sie sind ja, habe ich ja auch schon gesagt, Journalistin und Schriftstellerin und Sie schreiben Lyrik auf Ladinisch. Was für Themen behandeln Sie denn da, Frau Bernardi?
Ja, ich schreibe vor allem Prosa und auch ein bisschen Lyrik, aber eigentlich Prosa. Und es geht tatsächlich bei mir auch oft um die Sprache, natürlich literarisch verarbeitet in Geschichten oder auch um benachteiligte Menschen, wie zum Beispiel die totgeschwiegenen Leben, wo ich 5 historische Persönlichkeiten in Porträts literarisch vorstelle. Das ist dann im Rätia Verlag in Bozen erschienen, auf Deutsch, denn ich habe es dann übersetzt, sonst können uns die anderen nicht lesen. Das ist dann immer unser Dilemma. Wir müssen alles irgendwie übersetzen. Sonst haben wir Literatur in Geheimschrift, wie ich immer sage.
Wenn wir also lesen wir auf jeden Fall von Ihnen Bücher, Ruth Bernardi, wenn wir was über das Ladinische erfahren wollen. Aber Sie haben ja auch eine Literaturgeschichte geschrieben und können uns doch sicher sagen, welches Buch wir unbedingt vielleicht auch von einem anderen Autor, Autorin lesen sollen.
Ja, es ist sehr schwierig, denn die Übersetzung auf Deutsch ist mir letztens auch aufgefallen, haben wir sehr wenig. Wir starten gerade auch ein Projekt mit der EU, und zwar das Ladinische Kulturassessorat in Bozen, wo wir vorschlagen, Prosawerke, ladinische Prosawerke, Romane auch ins Deutsche zu übersetzen. Denn Italienisch gibt es einige Übersetzungen, aber Deutsche kaum. Und unsere wichtigste Schriftstellerin ist Frida Piazza. Die ist 2011 verstorben, aber das ist ein wichtiger Name. Und sonst gibt es in jedem Tal, ich würde sagen, wirklich Schriftsteller, die veröffentlichen, auch Romane und Lyrik sind 20, 30 heutzutage. Und das ist ganz ein hoher Prozentsatz, würde ich sagen.
Also nicht nur beim nächsten Südtirol-Urlaub unbedingt mal ladinische Literatur lesen, zum Beispiel von Ruth Bernardi. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Bernardi, in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute nach Klausen.
Danke, gerade Kur i Asudai.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
In ihrem Romandebüt Im Herzen der Katze fragt die Journalistin Gina Kaya, was es bedeutet, eine iranische Frau zu sein.
Dass ich diese Verantwortung in mir gespürt habe, dass es an mir liegt, das zu tun, ist, weil das Mädchen, das ermordet wurde, meinen Namen trug.
Gina Mahsa Amini, die wegen eines angeblichen Verstoßes gegen das Hijab-Gesetz in Teheran verhaftet wurde und in Polizeigewahrsam gestorben ist. In dem Roman befällt die Erzählerin Gina, eine in Frankreich lebende Journalistin mit iranischen Wurzeln, Gina Kayas literarisches Alter Ego also, daraufhin eine Ohnmacht und Sprachlosigkeit.
Lasse ich mir was vorschreiben, lasse ich mich unterdrücken, lasse ich mir den Mund verbieten? Auf gar keinen Fall.
Im Herzen der Katze, Gina Kaya liest im Rahmen des Literaturbrunch am Sonntag um 11.30 Uhr im Alsterdorfer Kesselhaus in Hamburg. Jan Weiler hat für seine Auslassungen über die Pubertiere viel Zuspruch erhalten, vor allem von Gleichaltrigen, die ebenfalls gerade mit dem Nachwuchs haderten. Ob der geteiltes Leid ist halbes Leid-Effekt bei seinem selbstkritischen Werk die Eltern ebenfalls zieht oder ob jetzt vor allem der Nachwuchs das Lachen hat, das lässt sich prima bei einem gemeinsamen Event herausfinden, am Familientag im Kino.
Wie findest du meinen neuen Duft?
Du riechst wie ein depressiver Blumenhändler.
Du bist ja bloß neidisch, weil du riechst wie ein Vater.
Sag mal, riech ich wie ein Vater?
Wie riecht dein Vater?
Angeblich ungeil.
Du riechst wie immer.
Plötzlich sind die Kinder erwachsen. Und Mama und Papa, verkörpert von Anna Schut und Sebastian Betzel, müssen ihre Rollen neu finden.
Unser Leben ist langweilig, unsere Ehe ist festgefahren.
Sie ist stabil.
Sie ist eingerostet.
Eltern mit Ä. Die Komödie von Sönke Wortmann nach dem Bestseller von Jan Weiler, jetzt im Kino. Leonie Pla ist 1992 in Osnabrück geboren, Historikerin und Tochter eines AfD-Mitglieds. Wie Stück für Stück ein Bruch durch ihre Familie ging, wie sich Verwandte mehr und mehr radikalisiert haben und warum sie den Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen hat, beschreibt Leonie Pla in ihrem Buch »Meine Familie, die AfD und ich«, aus dem sie heute in Halberstadt liest.
Die Vergleiche einer möglichen Impfpflicht in Bezug auf die Corona-Pandemie mit dem Holocaust. Eigentlich waren da bei mir schon 5 Grenzen überschritten, aber da war dann auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass da wirklich nichts mehr zu holen ist.
Meine Familie, die AfD und ich. Leonie Pla liest heute Abend im Theater Halberstadt.
Und das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann.